Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen dabei ganz besonders auf unsere Themen Datenschutz und heute weniger, aber demnächst mal wieder eine ganze Folge Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und mir gegenüber, nein, heute an meiner Seite, sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Grüß dich, Nico.
Ja, Stefan, es kann losgehen.
Es kann losgehen und wir haben einen bunten Strauß von interessanten Themen wieder eingesammelt. Wir fangen mal direkt mit einem Thema an, Nico, bei dem du selbst involviert bist, nämlich Reporter ohne Grenzen sind unzufrieden mit dem, wie der Bundesnachrichtendienst handelt und agiert. Und hat eine Beschwerde eingereicht beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Was sind da die Hintergründe? Worum geht's? Weswegen beschweren sich die Journalisten von Reporter ohne Grenzen?
2021 wurde eingeführt, dass die Nachrichtendienste, also der Bundesnachrichtendienst, aber auch die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder und der militärische Abschirmdienst, dass die berechtigt sind, unter bestimmten Voraussetzungen Trojaner einzusetzen. Also diese Spähsoftware, die man aufs Endgerät lädt und wo man dann, ohne dass der Betreffende das mitbekommt, erstens abhören kann, was da so Kommunikation über das Gerät erfolgt und zweitens auch ausschnüffeln kann, was sich denn alles noch sonst Interessantes auf dem jeweiligen Handy oder anderem Gerät befindet. Das ist, wie gesagt, 2021 in das G10-Gesetz hereingekommen. Dann gab es eine Verfassungsbeschwerde dagegen und parallel gab es dann Reporter ohne Grenzen, die jetzt nichts mit der Verfassungsbeschwerde zu tun hatten, die unsere Kanzlei baten, sich das einmal anzuschauen. Und da gibt es doch eine ganze Reihe von recht interessanten und gravierenden verfassungsrechtlichen Fragen und Themen, die sich dort stellen. Ich greife nur mal eins heraus, haben auch andere durchaus kritisch darüber geschrieben, dass das G10-Gesetz ja deshalb G10-Gesetz heißt, weil es die Eingriffe in das Telekommunikationsgeheimnis regelt, die die Nachrichtendienste machen können und zwar nach dem Grundgesetz machen können, ohne dass es eine gerichtliche Kontrolle dort gibt. Das ist eine Ausnahme vom Artikel 19 Absatz 4, die es seit den 60er Jahren, seit den Notstandsgesetzen gibt. Und jetzt verhält es sich aber so, dass die Spähsoftware ja nicht nur in den laufenden Verkehr, also die kann nicht nur abhören, sondern die kann auch noch das ganze Handy durchsuchen. Das ist dann aber gar kein Eingriff mehr in Artikel 10, sondern ist ein Eingriff in das Computergrundrecht, das jetzt neuerdings ja tatsächlich IT-Grundrecht genannt wird vom Bundesverfassungsgericht selbst.
Ja.
Also wir müssen uns diesen langen Titel nicht mehr merken.
Ja, vielleicht kriegen wir es noch zusammen, Nico. Lass uns mal probieren. Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Ich kann es noch.
Stefan, setzen eins, ja. Streber. Das ist ein Eingriff in das IT-Grundrecht, aber nach dem G10-Gesetz bleibt es bei dem Rechtswegsausschluss. Das ist eigentlich verfassungsrechtlich ein No-Go. So, jetzt gab es allerdings dann die, glaube ich, hier auch gelegentlich jedenfalls mal angesprochene, wenn nicht besprochene, Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu einem Landesgesetz, Polizeigesetz, in dem auch Trojaner-Einsatz eingeführt wurde. Und in der Entscheidung sagte das Bundesverfassungsgericht, dass die stammte meiner Erinnerung nach aus dem Jahre 2021, sagte dann etwas überraschend, obwohl es um einen Rechtssatz ging, müsse man zunächst zu den Verwaltungsgerichten, zu den Fachgerichten als sachnähere Gerichte, damit sie das Bundesverfassungsgericht nicht die Mühe machen musste, diesen schwierigen technischen Sachverhalt dann auch erstmal sich selber zu erschließen, sondern das in erschlossener Form nach Durchlauf durch die Verwaltungsgerichte zu bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Reporter ohne Grenzen ist dann nicht zum Bundesverfassungsgericht gegangen, hat keine Verfassungsbeschwerde eingelegt, sondern ist auch jetzt ausschließlich gegen den Bundesnachrichtendienst vorgegangen und hat beim Bundesnachrichtendienst eine vorbeugende Unterlassungsklage eingebracht, mit dem Ziel, doch bestätigt zu bekommen, dass Geräte von Reporter ohne Grenzen nicht mit dem mit dieser Spähsoftware, nicht mit dem Staatstrojaner beglückt werden. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht, die Klage hat das Bundesverwaltungsgericht als unzulässig zurückgewiesen. Einerseits, soweit es um die laufende Kommunikation ging, unter Hinweis auf den Rechtswegsausschluss. Und andererseits, soweit es um die ruhende Kommunikation ging, dann wegen des, und jetzt kommt das Spannendste, wegen des fehlenden Nachweises, dass denn auch Geräte von Reporter ohne Grenzen von dem Trojaner betroffen sein können.
Ja. Da spätestens stutzt der kundige Thebaner und sagt, das ist ja eine merkwürdige Konstellation. Die Trojaner werden eingesetzt ohne Kenntnis der Zielperson. Das ist ja auch sozusagen ein Effektivitätselement des Einsatzes die Heimlichkeit dieses Einsatzes der Spähsoftware. Und dann ist es natürlich für die Zielperson ja eine gewisse Herausforderung, die eigene Betroffenheit darzulegen.
Ja, hinzu kommt noch, dann sagt das Bundesverwaltungsgericht sinngemäß in dieser Entscheidung, dass es gar nicht hinreichend ersichtlich sei, dass Mitarbeiter von Reporter ohne Grenzen oder deren Gesprächspartner, das kann ja auch passieren, dass man von Trojaner betroffen ist, weil der Gesprächspartner so ein Ding auf dem Gerät hat, dass sie in den Verdacht geraten könnten, eine der schweren Straftaten zu begehen, die jetzt also Voraussetzung für den Einsatz der Spähsoftware sind. Das ist natürlich auch eine schwierige Argumentation, weil man den Rechtsschutz ja auch nicht nur braucht für den Fall, dass nach den Buchstaben des Gesetzes gehandelt wird, sondern es ja auch denkbar ist und man ja auch gerade dagegen sich zur Wehr setzen will, dass man es nicht so ganz genau nimmt mit den Vorschriften, dass auf den Gedanken ist das Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung allerdings gar nicht gekommen oder hat nicht eingegangen. Lange Rede, kurzer Sinn, das Bundesverfassungsgericht hat sich dann ja leicht gemacht, kann man sagen, und hat die gegen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts eingelegte Verfassungsbeschwerde ebenso wie die parallel von anderen Beschwerdeführern unmittelbar eingelegte Verfassungsbeschwerde ohne Begründung nicht angenommen. Und damit stand Reporter ohne Grenzen vor der Aufgabe, sich zu überlegen, ob sie dagegen beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vorgehen. Diese Überlegung lag deshalb nicht fern, weil seit 2017 bereits ein Verfahren von Reporter ohne Grenzen bis heute nicht entschieden in Straßburg anhängig ist, nämlich das Verfahren, wo es eigentlich um ziemlich Ähnliches geht, nämlich um die Frage des Nachweises der Betroffenheit beim Datenstaubsauger. Also das ist die strategische Fernmeldeüberwachung, wo die deutschen Gerichte bislang Ähnliches verlangen wie auch hier. Reporter ohne Grenzen haben sich dann entschieden, auch hier einmal doch den Weg nach Straßburg anzutreten. Und so liegt seit Ende August in Straßburg eine Beschwerde. Und es bleibt abzuwarten. Wir wissen ja, oder wenn man mal zu tun gehabt hat mit dem Europäischen Menschengerichtshof, weiß man, dass das ein bisschen wie ein Sechser im Lotto ist, wenn die sich überhaupt den Fall dann auch kümmern. Das heißt dann immer, wenn sie ihn annehmen, aber streng genommen gibt es gar keine Annahme beim Europäischen Menschengerichtshof, sondern es gibt nur eine Weiche ganz am Anfang. Entweder man kriegt das Ding ziemlich schnell und dann auch ohne Begründung zurück, oder es wird dann tatsächlich der Bundesregierung zur Stellungnahme zugestellt. Das ist sozusagen das, was immer gemeint ist, wenn man gemeinhin von Annahme spricht beim EGMR. Die alte Beschwerde aus dem Jahr 2017 ist tatsächlich zugestellt worden, also ist in diesem Sinne angenommen worden. Jetzt bin ich persönlich natürlich als Vertreter der Beschwerdeführer von Reporter ohne Grenzen natürlich sehr gespannt, wie sie jetzt in dieser neuen Beschwerde verfahren werden. Und soweit es das Anwaltsgeheimnis zulässt, werde ich auch gerne hier weiter dafür sorgen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer und auch du, Stefan, auf dem Laufenden bleiben.
Sehr schön. Sehr schön. Ja, es ist tatsächlich eine recht ungewöhnliche Situation, dass in einer, unter dem Gesichtspunkt des effektiven Rechtsschutzes, dass in einer Situation, wo ganz offensichtlich die Betroffenen in besonderer Weise schutzbedürftig sind, weil die staatlichen Maßnahmen heimlich sind, dass dort die Heimlichkeit letztlich durchschlägt auf die Erlangung effektiven Rechtsschutzes. Und das ist ein Thema, von dem man, glaube ich, ganz unbefangen sagen kann, dafür könnte sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte schon interessieren.
Es gibt auch tatsächlich durchaus Rechtsprechung des Europäischen Menschengerichtshofs zu den Anforderungen an den Rechtsschutz und insbesondere zu den Anforderungen an den betroffenen Nachweis bei heimlichen Überwachungsmaßnahmen. Und da verhält es sich dann wiederum tatsächlich so, dass wenn die Maßnahmen heimlich sind und, das kommt ja noch hinzu, die Betroffenen in der Regel auch im Nachhinein nicht davon erfahren. Das kann man schön nachlesen in den Berichten des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Die letzten beiden Berichte, die es dort gibt, haben jeweils eine Benachrichtigungsquote von 16% oder 17% ausgewiesen. Das ist deshalb besonders wenig, weil wenn man das Gesetz wiederum, das G10-Gesetz wiederum liest, man eigentlich das als den Regelfall sieht, die Benachrichtigung. Aber es gibt dann wiederum so viele Ausnahmefälle, also Fälle, wo einfach man das jetzt endgültig verweigert, die Benachrichtigung, weil das irgendwas gefährden könnte, oder wo man das immer weiter herausschiebt, die Benachrichtigung, also jetzt noch nicht. Aber die Quote liegt, wie gesagt, bei 16% bis 17%. Und diese beiden Umstände, das Heimliche und das auch im Nachhinein die Betroffenen nicht erfahren, das spricht nach der Rechtsprechung, da gibt es Entscheidungen des EGMR dazu, das sind Umstände, die dann eigentlich dazu führen müssen, dass man jetzt einen betroffenen Nachweis gerade nicht führen muss. Und da sagt der EGMR auch das, was ich eben gerade schon kurz angetippt habe, in diesem Zusammenhang, dass wenn sich das so verhält, Heimlichkeit und die Betroffenen erfahren, dass dann also auch verstärkt ist bei der Zulässigkeitsprüfung die Missbrauchsgefahr mit in Erwägung gezogen werden muss.
Was ja auch wieder nur zu nachvollziehbar ist, wenn eine staatliche Stelle, die in Grundrechte eingreift, selbst steuern kann, ob ihre Maßnahmen gerichtlich überprüft werden oder nicht, dann ist nichts auf der Hand, dass da die Schwellen für Beschwerdemöglichkeiten abgesenkt werden müssen, weil man sonst überhaupt keine effektive Gerichtskontrolle des Verwaltungshandels hinbekommt. Insofern, Nico, ja, wir freuen uns, wenn du uns in 1 bis 5 Jahren...
10.
1 bis 10 Jahre...
Wie gesagt, und die andere ist tatsächlich, kann man Zuhörerinnen und Zuhörer übrigens nachgoogeln, wenn man sich für den anderen Fall interessiert, ist tatsächlich eine im November 2017 eingelegte EGMR-Beschwerde. Da sind zuletzt Schriftsätze ausgetauscht worden, also unsere und der Bundesregierung, ich glaube 2021, 2022 um die Jahreswende, ist also jetzt auch schon wieder 4 Jahre her. Also dann, da muss man mindestens genauso geduldig sein wie beim Bundesverfassungsgericht.
Ja. Wir bleiben auf der europäischen Ebene, lieber Nico, wechseln jetzt aber vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte rüber zur EU-Kommission, die eine Konsultation durchführt zu dem allseits beliebten Thema Vorratsdatenspeicherung. Und dazu hat der Deutsche Anwaltverein auch eine Stellungnahme abgegeben, die deswegen aus meiner Sicht interessant ist, weil sie sich nicht nur mit der sozusagen materiellen Thematik Vorratsdatenspeicherung befasst und der besonderen Problematik, wie diese Vorratsdatenspeicherung auf Rechtsanwälte wirken kann mit Blick auf ihr Berufsgeheimnis. Da ist es ja auch wiederum naheliegend, dass die anlasslose Speicherung von Metadaten die Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant beeinträchtigen kann. Ihr habt euch nicht nur materiell um die Thematik gekümmert, sondern auch in der Sache Kritik an der EU-Kommission geübt. Nico, kannst du uns das näher erklären?
Naja, dazu muss man vielleicht kurz ein bisschen was zu den Konsultationen insgesamt sagen. Alleine über den Informationsrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins bekommen wir jetzt gerade wieder am laufenden Band diese Konsultationen herein und die Bitte oder Aufforderung, sich doch an diesen Konsultationen zu beteiligen. Das ist so in der Praxis der Europäischen Kommission immer der allererste Schritt zur Gesetzgebung. Und ja, dass Vorratsdatenspeicherung nicht nur in Berlin, haben wir auch im Koalitionsvertrag was zu drinne, sondern auch in Brüssel Thema ist, das ist ja bekannt. Und jetzt kommt dann ein solcher Konsultationsbogen. Das ist eine Fragenliste. Und diese Fragenliste ist dann auch online erhältlich und mehr oder weniger jeder ist befugt, diese Fragenliste Antworten zu geben. Gelegentlich begegnet sie einem dann später diese Konsultation wie folgt, dass es nämlich heißt, es habe sich ergeben, dass doch 78% der Meinung seien, also das könne doch nicht sein, dass man Straftaten nicht verfolgen könne, um gleich zum Thema zu können, ja, geben, weil die Daten nicht mehr vorhanden sind. Ja. Das ist so das, was bei herauskommt. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich dann bedenklich, wenn die Fragen schon so formuliert sind, dass sie eine gewisse Richtung weisen. Dies ist bei den Konsultationen der Europäischen Kommission, ich will jetzt nicht übertreiben, aber doch eigentlich nach meiner Erfahrung eher die Regel, dass man schon aus der Konsultation herauslesen kann, in welche Richtung denn eigentlich die Europäische Kommission dann denkt. Und dann wird natürlich das Ganze zum Self-Fulfilling Prophecy, weil die Kommission lässt sich dann eigentlich nur noch das bestätigen, was sie eigentlich ohnehin will. Und damit sind diese öffentlichen Konsultationen auch fast schon ein Ärgernis. Ich spreche mich immer mal wieder dagegen aus, überhaupt, dass wir uns überhaupt noch an diesen Konsultationen beteiligen aus diesem Grund. Es ist in der Tat etwas ungewöhnlich, was wir hier gemacht haben, aber wir haben hier uns einmal erlaubt, also nicht nur, dass wir nicht jetzt uns an dieser Konsultation zur Vorratsdatenspeicherung beteiligt haben, sondern, wie gesagt, ist öffentlich abrufbar, kann sich jeder angucken und dann mal selber entscheiden, ob meine Einschätzung und unsere Einschätzung richtig ist, dass eigentlich schon durch die Formulierung der Fragen, wie man das jetzt heute immer so gerne sagt, durch das Framing der Fragen, wo es eigentlich immer nur um die Gefahren geht und also um die Gefahren geht, die man zu bekämpfen meint mit der Vorratsdatenspeicherung. Es geht dort nicht um die andere Seite, also die Frage der Tiefe der Grundrechtseingriffe, die jetzt durch die Vorratsdatenspeicherung begangen ist. Es geht auch nicht um Fragen, um Missbrauchsfragen dort. Und da haben wir schon den Finger drauf gelegt und darauf hingewiesen, dass wir die Fragen als einseitig und suggestiv empfinden. In der Sache haben wir natürlich auch Stellung genommen. Das ist ja viel wichtiger als das andere. In der Sache hat sich der Deutsche Anwaltverein wie auch in der Vergangenheit kritisch zu dem neuen Vorhaben einer Vorratsdatenspeicherung geäußert. Die Digital Rights Entscheidung aus 2014 hat in einem Punkt mit Sicherheit auch nach wie vor Bestand, worauf natürlich Anwaltsorganisationen besonderen Wert legen, dass nämlich das Anwaltsgeheimnis eines besonderen Schutzes bedarf. Also 2014 in der ersten EuGH-Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung ist diese unterschiedslose Speicherpflicht unter anderem deshalb auch für rechtswidrig und europarechtswidrig erachtet worden, weil es gar keinen Versuch gab dort, also jetzt Kommunikation, die unter das Anwaltsgeheimnis und das Berufsgeheimnis fällt, dort in irgendeiner Form noch besonders zu schützen. Da gibt es im Prinzip zwei Modelle. Das eine ist der Schutz bereits bei der Speicherung. Ja, da hat der DHV schon vor Jahren doch gefordert, dass wenn man schon Vorratsdatenspeicherung wieder einführt, dass man dann dort ein Whitelisting-Verfahren auch macht, wo sich Anwältinnen, Anwälte, Kanzleien eintragen können, um dann halt herausgefiltert zu werden mit ihren E-Mail-Adressen und anderen Kontaktdaten. Dann ist der zweite wesentliche Punkt dann auch der Schutz davor, dass wenn die Daten dann trotz Whitelisting-Verfahren oder wie auch immer gespeichert sind, also sprich etwa Daten, aus denen sich ergibt, auf welchen Websites sich ein Anwalt bewegt hat oder gar Daten, aus denen sich E-Mail-Kommunikationspartner des Anwalts ergeben, als Fälle, die klar unter das Anwaltsgeheimnis fallen, dass in solchen Fällen es Beschränkungen bei den Abrufbefugnissen der staatlichen Stellen gibt, beziehungsweise bei den Übermittlungsbefugnissen der Provider, um es noch genauer zu sagen. Das gibt sich eigentlich auch aus der Rechtsprechung des EuGH, dass ähnlich wie es bereits durchaus gemacht wurde bei der ersten Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie, aus den Nullerjahren stammte, dass es dann wenn schon flächendeckend gespeichert wird, dass es dann ein Korrektiv gibt und eine Vorschrift gibt im europäischen Recht, die also die uferlose Übermittlung dieser Daten ausschließt. Ja, also nur wenn beides zusammenspielt, kann man überhaupt darüber reden, dass hier Verhältnismäßigkeitsgrundsatz jetzt nach den neueren Entscheidungen des EuGH aus dem Jahr 2021 auch tatsächlich gewahrt bleibt. Die eigentlichen Abrufbefugnisse von Polizei, Staatsanwaltschaft etc., die können nicht geregelt werden in einem europäischen Rechtsakt, weil dafür die Zuständigkeit nach den europäischen Verträgen fehlt. Die muss dann auf nationaler Ebene geregelt werden. Aber wir meinen halt auch, dass Beschränkungen bei den Übermittlungsbefugnissen zwingend hereingehören, weil wir die Rechtsprechung des EuGH so verstehen, dass nur dadurch der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gewahrt bleiben kann.
Sehr schön, Nico. Dann sind wir mal gespannt, welche Schlussfolgerung die EU-Kommission aus dieser Konsultation zieht und ob sich das von dir angesprochene Framing durchsetzt oder die Kommission zu ganz neuen Erkenntnissen kommt aufgrund dieser Konsultation. Nächster Fall. Nico würde sagen, ein Fall aus der tiefsten Provinz. Er spielt nämlich in Ludwigshafen.
Nur nicht alles, was Rheinland-Pfalz ist.
Doch, selbst aus Sicht von Rheinland-Pfälzern ist Ludwigshafen tatsächlich Provinz.
Das ist Oggersheim und das war die Heimatstadt von Helmut Kohl.
In gewisser Weise natürlich im Zentrum früherer Macht gelegen. Ansonsten steht ja Ludwigshafen ganz oben, wenn jährlich die hässlichste Stadt Deutschlands gewählt wird. Da gewinnt Ludwigshafen in der Regel und zwar auch vollkommen zurecht.
Du kennst es im Unterschied.
Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe sogar ein paar Freunde, die dort wohnen und die bestätigen das auch. Also, worum geht's? Ein Fall, der durchaus überregional...
Ludwigshafenerinnen und Ludwigshafener, bitte um Nachsicht für diese doch sicherlich etwas übertriebene Bemerkung.
Ach, von Nico, du bist so weichgespült. Ein Fall, der überregional auch für Aufsehen sorgte, und zwar ging es um die Wahl des Oberbürgermeisters im Städtchen Ludwigshafen. Dazu hatte sich ein AfD-Politiker beworben, auch ein durchaus bekannter AfD-Politiker in Rheinland-Pfalz, Joachim Paul, seines Zeichens Lehrer, kommt ursprünglich aus Koblenz und war einige Jahre Landtagsabgeordneter im rheinland-pfälzischen Parlament. Wollte antreten zur Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen am 21. September und wurde allerdings nicht zugelassen zur Wahl. Es gibt vor dieser Kommunalwahl, also vor der, der Wahl des Oberbürgermeisters, gibt es einen Wahlausschuss der Stadt, der prüft, welche Kandidaten angetreten sind. Und sie prüften den Bewerber Joachim Paul und kamen zum Schluss, dass es da doch durchgreifende Zweifel an seiner Verfassungstreue gibt. Und haben ihn deswegen nicht zur OB-Wahl zugelassen. Dagegen wehrte sich der AfD-Politiker sowohl vor dem Verwaltungsgericht Neustadt als auch vor dem Oberverwaltungsgericht Koblenz. Und beide Male ohne Erfolg. Jetzt besprechen wir einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Er hat nämlich im Wege der Verfassungsbeschwerde der AfD-Politiker versucht, einstweiligen Rechtsschutz beim Bundesverfassungsgericht noch rechtzeitig vor der Bürgermeisterwahl zu bekommen. Und auch dort konnte er nicht landen. Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde nicht angenommen zur Entscheidung und das interessant begründet. Es sagte zum einen, der AfD-Politiker habe sich nicht hinreichend mit den ablehnenden Entscheidungen der beiden Verwaltungsgerichte auseinandergesetzt, was er hätte tun müssen. Er hätte auch etwas sagen müssen zum Prüfungsmaßstab, dem verfassungsrechtlichen Prüfungsmaßstab, wonach insbesondere die vor der Wahl mögliche Kontrolle eingeschränkt ist aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts. Und zudem habe er sich zu einer bestimmten Rechtsfrage nicht geäußert, nämlich der Frage, dass ja Artikel 38 und Artikel 28 Wahlen zu Vertretungen, also zu Parlamenten betreffen. Und hier ist aber um Wahlrechte für eine Bürgermeisterwahl gegangen sei dazu. Damit hätte er sich auch auseinandersetzen müssen. Dazu, glaube ich, kann man Verschiedenes sagen zu der Entscheidung. Ich halte es eigentlich immer für nachvollziehbar, dass das Bundesverfassungsgericht im Sinne des Pflichtvortrags eines Beschwerdeführers Tatsachenvortrag sehen und hören möchte, um sich tatsächlich in die Sachenrechtslage voll reinarbeiten zu können. Man muss immer bedenken, das Bundesverfassungsgericht hat natürlich mit Rechtsnormen jeglicher Couleur zu tun. Da geht es nicht nur um Bundesrecht, was da geprüft wird, sondern bis zur letzten sozusagen kommunalen Satzung kann da alles Mögliche angegriffen werden. Deswegen habe ich ein gewisses Verständnis dafür, dass Karlsruhe erstens möchte, dass der Rechtsweg erschöpft ist. Dann hat man schon mal Fachgerichte, die sich das angeschaut haben und die werden schon die wesentlichen Themen gefunden haben. Und zum anderen möchte man einen ordentlichen Sachverhaltsvortrag. Das verstehe ich auch. Wo mein Verständnis ja Brüche bekommen hat in den letzten Jahren ist, dass das Bundesverfassungsgericht gerne möchte, dass die Beschwerdeführer sich auch zu Rechtsfragen äußern, insbesondere auch nicht nur zu verfassungsrechtlichen Fragestellungen an sich, sondern auch zu den Positionen, die das Bundesverfassungsgericht zu früherer Zeit zu diesen Themen aufgemacht hat. Und da muss ich sagen, das leuchtet mir nach wie vor nicht ein. Also zum Beispiel zu der Frage, ob die Wahl zum Oberbürgermeister, also eine Kommunalwahl, da wird letztlich ja eine Verwaltungsstelle vergeben. Ob das den gleichen Regeln unterliegt wie eine Wahl zu einem Parlament, zu einem Landes- oder Bundesparlament. Klar kann man sich darüber Gedanken machen, über die Reichweite des Artikel 38 zum Beispiel, aber da würde ich immer sagen, meine Güte, weiß Karlsruhe das nicht selbst besser. Sind Sie wirklich darauf angewiesen, dass sich ein Beschwerdeführer, der ja nach den Spielregeln in Karlsruhe keineswegs anwaltlich vertreten sein muss, also ein einfacher Bürger, kann man von dem wirklich erwarten, dass er sich mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Artikel 38 und zu Artikel 28 Grundgesetz auseinandersetzt? Das ist doch eher eine Überspannung der Anforderungen. In der Sache mag es so sein, oder ist es mit Sicherheit ein relevanter Punkt, dass es hier eben nicht um eine Parlamentswahl ging, sondern um eine Postenvergabe in der öffentlichen Verwaltung. Und deswegen man mit dem aktiven und passiven Wahlrecht vorsichtig sein muss. Das hat unterschiedliche Bedeutung bei diesen Konstellationen. Entweder wird jemand im Kommunalverwaltungsbereich mit einem Posten versehen oder ein Vertreter wird in die Volksvertretung gewählt. Das sind unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, das verstehe ich auch. Aber ist wirklich zu erwarten, dass man sich damit fundiert und sozusagen für das Bundesverfassungsgericht hilfreich und nützlich auseinandersetzt? Ist das jetzt wirklich die Hürde, die man nehmen muss, um das Bundesverfassungsgericht dazu zu bringen, sich mit der Angelegenheit zu befassen? Und da meine ich nach wie vor, das ist eine Überspannung. Das leuchtet mir jedenfalls nicht ohne weiteres ein. Mhm.
Das ist ja jetzt nicht der erste Fall, den wir haben, wo das dann die Zulässigkeitskarte gezogen wird und dann auch wieder, also ganz explizit darum geht, über den Vorwurf geht, der es ja ist, man habe sich nicht mit der Rechtsprechung des Gerichtes hinreichend auseinandergesetzt. Das ist wahrscheinlich, das würde mich mal interessieren, vielleicht weiß es eine Hörerin oder ein Hörer, wie lange es diese Rechtsprechung eigentlich schon gibt. Ich meine sie nicht von früher in der Form zu kennen.
Also ich kenne sie, um es zu gestehen, jedenfalls schon aus den Jahren 2006 bis 2009. Ich habe damals am Verfassungsgericht gearbeitet und habe solche Entscheidungen vorbereitet, also votiert. Und da haben wir natürlich genau mit diesen Satzbausteinen sozusagen argumentiert. Und ein Großteil der Verfassungsbeschwerden, wahrscheinlich über 90%, auf diese Art und Weise in die Unzulässigkeit getragen. Also diese sozusagen Argumentation der Unsubstantiertheit des Vortrags, so haben wir es damals jedenfalls genannt, das ist schon etliche Jahrzehnte alt. Mhm. Ja.
Also nicht ganz, dann doch alles andere als neu, wenn man es mal so ein bisschen sozusagen vom anderen Winkel her sieht. Also eigentlich wäre es doch gut, wenn das Bundesverfassungsgericht über diese Frage hier halt dann auch in der Sache entscheiden würde.
Ja.
Weil da geht es ja um was. Also da geht es ja um die Frage, die sich ja, ob man das gut findet oder nicht, wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle auch in der Zukunft stellen wird.
Absolut.
Ob man einen AfDler, und die Fälle, wo es wahrscheinlich ist, dass sich wiederholt, ist bei den AfDlern nüchtern betrachtet, ob und unter welchen Voraussetzungen man sie von der Wahl zu einem Wahlamt ausschließen kann.
Ja.
Und da ist es natürlich dann schon sehr bedauerlich, dass das Bundesverfassungsgericht, das ja immer den Argumentationskasten offen hat, ob es jetzt diese Karte hier zieht oder das nicht macht. Oder wir haben ja es gibt ja die Hausdurchsuchungsentscheidung von vor kurzem, wo das Bundesverfassungsgericht die Beschwerde als unzulässig bezeichnet und dann ein paar Seiten schreibt zur Begründetheit.
Da ging es um eine Durchsuchung beim Rechtsanwalt, in der Anwaltskanzlei.
Genau. Ja. Auch von einer solchen Möglichkeit machen Sie hier keinen Gebrauch.
Ja. Hätten natürlich hier auch tatsächlich Schwierigkeiten gehabt, wenn Sie die Thematik Verfassungstreue und AfD aufgemacht hätten. Das wäre natürlich eine absolut relevante Vorentscheidung, zum Beispiel auch zu der Fragestellung Verbotsverfahren gegen die AfD gewesen. Und offensichtlich wollten Sie da nicht einsteigen. Und das könnte jedenfalls ein Motiv sein, dass Sie dann die Zulässigkeitsanforderungen doch sozusagen genutzt haben, um aus der Thematik rauszukommen. Ich glaube nach
wie vor... Aber sich da zu drücken, weil das ist ja eine, also ganz egal, wie man das sieht. Also ich nehme mal kurz die Position AfD. Das sagt, die AfD jetzt häufiger auf dem Schirm haben, dass sie irgendwo ausgeschlossen werden sollen.
Ja.
Nicht? Ja, und umgekehrt. Ja, ich habe es auch in einem Verein, dessen Mitglied ich bin, vor kurzem erlebt, dass man irgendwie schaut, wie kann man sich, also wie kann man sich diese Menschen vom Leibe halten, ja, deren Meinung man irgendwie nicht, also ganz furchtbar findet. Und da Maßstäbe zu entwickeln in diesem auch Bereich, ja, wir reden ja hier auch von, ich glaube, von einer Stadt, die einen hohen, ich glaube, so ein Drittel AfD-Wähleranteil den jüngeren Wahlen gehabt hat. Also das, da ist eigentlich, meine ich eigentlich, dass das Bundesverfassungsgericht hier schon eigentlich aufgerufen ist, auch die Maßstäbe zu setzen, weil wer soll sie denn eigentlich sonst setzen?
Ja.
Und dazu da abzuwarten, bis mal irgendwann vielleicht ein AfD-Verbotsverfahren kommt oder bis mal die Einstufung durch den Verfassungsschutz beim dann auch tatsächlich entschieden wird, finde ich jetzt nicht gerade stark.
Ja, und natürlich hat man ein ungutes Gefühl, auch als Demokrat ein ungutes Gefühl, wenn man sieht, dass ein kommunaler Wahlausschuss, also kommunale Beamte, darüber entscheiden, wer denn jetzt bitteschön sich zur Oberbürgermeisterwahl stellen darf und wer nicht. Dass man dann sagt, na klar, es ist, um es nochmal zu wiederholen, es ist keine Parlamentswahl, das ist nochmal eine andere Kiste. Es geht also um einen Wahlvorgang innerhalb der öffentlichen Verwaltung oder einen Posten, der dann innerhalb der öffentlichen Verwaltung agiert. Also schon eine andere Hausnummer als eine Parlamentswahl. Aber es ist ganz offensichtlich, dass da in den Fällen auch es Fehler geben kann, dass es natürlich auch, wenn wir denn eine bösartige Verwaltung hätten, wovon ich nicht ausgehe, dass man dann aus der Verwaltung heraus vorsortieren kann, wen man gerne als Oberbürgermeister hätte und wen man nicht gerne hätte. Und dass da das Bundesverfassungsgericht Maßstäbe setzt und einen Weg weist, das wäre nicht schlecht gewesen. Aber diese Chance hat es offensichtlich nicht ergreifen können oder wollen.
Wir wollten noch eine Entscheidung ansprechen,
das
Bundesverfassungsgericht, wo also auch die Verfassungsbeschwerde jetzt, nein, es war gar keine Verfassungsbeschwerde, sondern es war ein Vorlageverfahren.
Das war ein
Artikel 100.
Ein da mutiges erzähl ich, Amtsgericht.
Da erzähle ich erstmal eine Anekdote, die stammt aus der Corona-Zeit, wo ich vor einem Gericht war, älterer Vorsitzender. Es ging um Entschädigungsansprüche und der Vorsitzende war eigentlich auf meiner bzw. auf der Seite der Mandanten und fand auch, dass das verfassungsrechtlich doch eigentlich so nicht sein konnte, wie es nach einfachem Recht war. Und dann sagte er mir den schönen Satz, aber bevor ich jetzt einen 100er Beschluss schreibe und dann warte ich 2 Jahre und dann kriege ich das aus Karlsruhe zurück, weil sie irgendwo das Haar in der Suppe gefunden haben, also das mache ich nicht, dann scheiß lieber durch. Ja, ist jetzt nicht gerade so, wie man sich irgendwie, wie man mal auf der Uni das Bild eines Richters hatte, weil er aus sachfremden Motiven dann die Entscheidung letztlich getroffen hat, die kein Vorlagebeschluss war.
Ja.
Aber wir haben ja hier mehrfach darüber gesprochen, dieses Schulmeisterliche, was man dann bekommt, wenn das Gericht den Anwälten sagt, was sie denn alles falsch gemacht haben und deswegen die Verfassungsbeschwerde zulässig sei. Diese Schulmeisterliche nehmen auch Richter wahr beim Umgang des Verfassungsgerichts mit den Artikel 100 Grundgesetzvorlagen.
Das schreckt die vorlageberechtigten Gerichte, Fachgerichte natürlich ab. Wie dort die Maßstäbe sind, lässt sich auch schön ablesen an einer ironischen Sentenz, die es auch in Karlsruhe gab, im dritten Senat wiederum, also wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Verfassungsbeschwerden und auch die Vorlagen, Richtervorlagen votieren. Dort heißt es, nach § 17 Bundesverfassungsgerichtsgesetz hieß in Wirklichkeit, Richtervorlagen sind unzulässig. Und so auch diese. Worum geht's? Es geht über einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 11. August dieses Jahres zu dem schönen Thema Tanzverbot. Wir sind ein Staat, der zwar keineswegs einer besonderen religiösen Bindung unterliegt, aber der jedenfalls auch vermittelt über die Weimarer Reichsverfassung und entsprechende landesgesetzliche Vorschriften dann doch vorsieht, dass an bestimmten christlichen Feiertagen die Ausübung ansonsten durchaus üblicher und vergnüglicher Tätigkeiten untersagt wird. Hier geht es konkret um das niedersächsische Gesetz, das ein Tanzverbot an Gründonnerstag und Karfreitag vorsieht. An Karfreitag sind in Niedersachsen nämlich verboten, öffentliche Veranstaltung, außer wenn sie der geistig-seelischen Erhebung dienen oder einem höheren Interesse der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung und die auf den ernsten Charakter dieses Tages, Karfreitag, Rücksicht nehmen. Alles andere ist unzulässig. Und am Donnerstag der Karwoche, also am grünen Donnerstag, ist ab 5 Uhr morgens nach diesem niedersächsischen Landesgesetz und am Sonnabend der Karwoche sowie übrigens auch am Vorabend des Weihnachtsfestes, merken Sie sich das, vor Heiligabend darf auch nicht getanzt werden, sind öffentliche Tanzveranstaltungen verboten. Das wusste ein Göttinger Gastwirt oder Gastronom offensichtlich nicht genau genug. Es wurde eine Tanzveranstaltung durchgeführt am grünen Donnerstag und er bekam deswegen einen Bußgeldbescheid in Höhe von 1700 Euro, weil sich in seinem Etablissement am grünen Donnerstag permanent rhythmisch bewegende Personen aufgehalten hätten und damit gegen das Tanzverbot verstoßen worden wäre. Das Amtsgericht Göttingen nahm allen Mut zusammen, den man als Amtsrichter haben kann, und bastelte tatsächlich eine Richtervorlage nach Artikel 100 des Grundgesetzes ans Bundesverfassungsgericht und stellte die Vereinbarkeit dieses Landesgesetzes mit dem Grundgesetz in Frage. In Frage insbesondere vor dem Hintergrund der negativen Religionsfreiheit. Da argumentierte das Amtsgericht Göttingen, letztlich wird doch durch das Tanzverbot werden doch alle, also auch die nichtgläubigen Bürgerinnen und Bürger, dazu gezwungen, so zu agieren wie gläubige Christen, sich nach außen hin so zu verhalten, nämlich eben in einer dem ernsten Charakter des Tages Rücksicht nehmenden Art und Weise. Es hat moniert einen möglichen Verstoß gegen die Berufsfreiheit, weil eben an dem Tag die Tanzveranstalter in die Röhre gucken, hat angemahnt eine Verletzung des Gleichheitsgebots, weil natürlich am grünen Donnerstag und auch am Karfreitag die Kinos geöffnet sind, die Restaurants geöffnet sind, auch Theater erlaubt sei und schließlich das staatliche Neutralitätsgebot in Frage gestellt, weil eben nur bestimmte religiöse Feiertage geschützt seien und andere nicht. Karlsruhe tat das, was es in diesen Fällen halt, Stichwort Richtervorlage, regelmäßig tut. Wir müssen uns mal die Statistiken anschauen, auch die gibt es natürlich, also die Erfolgsquoten von Verfassungsbeschwerden sind natürlich sehr gering und die von Richtervorlagen werden keineswegs höher sein. Karlsruhe sagt, unzulässige Richtervorlage, weil ihr euch in mangelhafter Art und Weise, das ist eine klare Schuhregelung, eine lehrergleiche Schuhregelung, mangelhafte Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Es fehlt, sagt Karlsruhe, insbesondere an einer hinreichenden Auseinandersetzung mit der für die Beantwortung der vorgelegten Frage maßgeblichen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Also ich übersetze das mal, lies erstmal, was wir früher gesagt haben, vorher musste nicht kommen. Und Karlsruhe zitiert sich dann selbst, übrigens auch eine der interessanten Konstellationen. Die Richtervorlage ist unzulässig, aber es wird über Seiten hinweg, ich glaube insgesamt 40 Randnummern, dann doch die Rechtslage auseinandergenommen. Karlsruhe verweist darauf, dass nach Artikel 139 der Weimarer Reichsverfassung, die über Artikel 140 Grundgesetz inkorporiert wird, die Ausgestaltung des Karfreitags als Tag mit einem besonderen Stilleschutz vorgesehen ist. Allerdings sagt Karlsruhe in der früheren Rechtsprechung, es werde ja niemandem eine innere Haltung vorgeschrieben. Man müsste ja nur sozusagen äußerlich sich diesem Stilleschutz beugen und das sei sozusagen geklärt und ohne sozusagen neue Argumente befasst sich das Bundesverfassungsgericht mit solchen Fragestellungen nicht mehr. Auch zu Artikel 12 der Berufsfreiheit des Tanzveranstalters wird dem Amtsgericht Göttingen gesagt, also hättest dich mal mit den in unserer Rechtsprechung bisher entwickelten Maßstäben auseinandersetzen müssen und hast nicht aufgezeigt, dass wir da irgendeinen Fehler gemacht haben oder dass hier irgendwas Neues passiert ist. Ein Punkt, den ich dann wieder ganz gut verstehen kann, das niedersächsische Feiertagsgesetz sieht durchaus Ausnahmen von diesem Tanzveranstaltungsverbot vor. Und da hätte es natürlich nahegelegen, dass das Amtsgericht sich anschaut, möglicherweise liegt ja eine Ausnahme vor und hätte auf der Basis den Bußgeldbescheid aufheben können. Es gibt zwar einen Runderlass, also offensichtlich ministerialen Erlass zum niedersächsischen Feiertagsgesetz, wonach Ausnahmen nicht vorkommen.
Der lautet, warte mal, der ist ja auch hier im Gesetz, im Tatbestand drin, Der lautet: Ausnahmen für Tanzveranstaltungen, Volks- und ähnliche Feste. Auch wenn sie besonders traditionsreich sind, werden nicht zugelassen. Diese Veranstaltungen müssen so gelegt werden, dass sie nicht auf stille Feiertage fallen.
Ja, und da sagt das Bundesverfassungsgericht zu Recht, das ist ja nur ein Runterlass. Das bindet dich ja gar nicht, liebes Amtsgericht. Du hättest darüber hinwegsehen können und hättest überlegen können, ob es für diese konkrete bebußte Veranstaltung mit rhythmischen Bewegungen irgendeine Ausnahmemöglichkeit gegeben hätte. Das hast du nicht gemacht. Da würde ich sagen, das kann ich nachvollziehen. Da hätte der Amtsrichter mal überlegen können, ob er irgendeinen Ausweg findet. Aber unterm Strich sind wir wieder in der Konstellation.
Aber ich wüsste nicht, wie man so einen Ausweg findet aus so einem Verbot. Also weil ja nichts mitgeteilt ist hier.
Ja.
Was diese Disco-Veranstaltung irgendwie, hätte man früher gesagt, was sie unterschied von anderen.
Ja, dann gut, dann würde sich Karlsruhe darauf zurückziehen und sagen, die muss ja nicht greifen, die Ausnahmen, du musst sie nur geprüft haben und darlegen, dass du sie geprüft hast. Und insofern, wie könnte es besser aussehen? Also was ich verstehe, ist, dass Karlsruhe sagt, in der Sache, wenn uns Fälle vorgetragen werden, die wir schon früher entschieden haben und es sind keine erkennbaren neuen Argumente vorgetragen und wir wüssten auch nicht, dass wir unsere Rechtsprechung ändern sollten, dann nehmen wir die Sachen nicht an. Das ist aber eine andere Argumentation, als zu sagen, du hast dich nicht hinreichend damit auseinandergesetzt, dann soll halt Karlsruhe sagen, sind keine neuen Aspekte erkennbar. Vielleicht Karlsruhe ist dann natürlich eingegrenzt durch die Regeln des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. Sie können nicht einfach ohne weiteres nicht annehmen. Es ist also kein freies Annahmeverfahren. Aber vielleicht wäre das tatsächlich in mancherlei Hinsicht besser, Karlsruhe einfach zu sagen, nimm dir die Fälle, die dir interessant erscheinen. Damit können, glaube ich, auch die Beschwerdeführer besser umgehen oder hier die vorliegenden Gerichte besser umgehen, als wenn man ihnen sagt, hier, du hast dich nicht in ausreichender Art und Weise mit unseren lichtvollen Ausführungen der vergangenen 50 Jahre auseinandergesetzt. Das ist dann doch eher ein bisschen peinlich.
Vielleicht sollten wir auch einmal, das ist vielleicht dann ein versöhnliches Schlusswort mal von mir, wenn wir hier dann jetzt in einem Fall doch ziemlich kritische Anmerkungen gemacht haben zu dem Schulmeisterlichen gegenüber Anwälten und jetzt ja auch so ein paar kritische Fragen stellen gegen die Anforderungen, die hier an ein vorliegendes Gericht gestellt werden, muss man vielleicht auch mal dazu sagen, also so manches Gericht, das muss gar nicht nur ein Amtsgericht sein, habe ich ja auch schon erlebt. Da möchte ich nicht sehen, wie ein Vorlagebeschluss aussieht. Und ohne irgendjemandem nahe treten zu wollen. Ich habe auch schon mal Verfassungsbeschwerden gesehen. Also die hätte ich auch nicht für zulässig erachtet. Nicht? Auch Absolut. Wenn sie von Absolut. Einem Anwaltsbriefkopf oder sogar einem Professorenbriefkopf kommen. Das wissen wir natürlich nie, wenn wir nur die Entscheidungen sehen. Und nicht wissen, wie jetzt die Vorgeschichte dieser Entscheidungen ist.
Ja. Umgekehrt, Nico, es können wir, glaube ich, auch ganz sicher sein, dass wenn sich Karlsruhe, also ein Senat oder eine Kammer, für ein bestimmtes Verfahren, für eine bestimmte Konstellation, für ein bestimmtes Gesetz interessiert, dann wird es, wenn das Verfahren kommt, es niemals an irgendeiner Zulässigkeitshürde scheitern lassen. Sondern schnappt sich Karlsruhe natürlich das Verfahren und zieht das durch und sagt, was es sagen möchte. Ich glaube, das könnte insgesamt nachvollziehbarer und transparenter sein, ohne dass wir ein verbindliches Schlusswort natürlich in irgendeiner Form sagen würden, dass wir es besser können.
Damit hatten wir ein verbindliches Schlusswort von dir oder ein versöhnliches Schlusswort von mir. Und dann sind wir ja schon fast in Feiertagsstimmung, der 3. Oktober. Jedenfalls ist ja auch nahe als nächster Feiertag. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge und bis zum nächsten Mal.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.